Also stell dir das mal vor, du betrittst einen riesigen, feierlichen Gerichtssaal.
Okay, ich bin gedanklich da.
Du setzt dich auf die Zuschauerbank, bereit, dabei zuzusehen, wie so eine Gruppe von Schwerverbrechern verurteilt wird.
Man ist da quasi voll im Beobachtermodus, ne?
Genau. Und der Staatsanwalt hält ein flammendes Plädoyer über Moral, über das Gesetz, über Gerechtigkeit.
Mhm.
Du nickst zustimmend, du fühlst dich irgendwie überlegen. Und dann, mitten im Satz, dreht sich der Staatsanwalt um.
Der Moment, wo einem das Herz in die Hose rutscht.
Absolut. Er schaut dir direkt in die Augen, verriegelt die Türen des Gerichtssaals und sagt, übrigens, du bist genauso schuldig, du stehst ebenfalls vor Gericht.
Das ist so ein meisterhaftes psychologisches Täuschungsmanöver.
Wahnsinn, oder?
Ja, total. Man wiegt das Publikum in dieser absoluten moralischen Sicherheit, bringt es dazu, dem Urteil über die anderen lautstark zuzustimmen, nur um ihnen dann exakt in diesem Moment den Teppich unter den Füßen wegzuziehen.
Die eigene Zustimmung wird quasi zur Falle.
Richtig, es gibt kein Entkommen mehr.
Und genau das passiert in unserer heutigen tiefgehenden Textanalyse. Wir nehmen uns nämlich die Notizen und Transkripte von Dr. Craig Kehners fünfter Vorlesung über den Römerbrief vor.
Ein wirklich faszinierendes Stück Text.
Konkret geht es um die Kapitel 2 und 3. Und unsere Mission für diese Erkundung ist, wir wollen verstehen, wie der Apostel Paulus hier nicht einfach nur so trockene theologische Sätze aneinander reiht.
Das tut er nämlich definitiv nicht.
Er konstruiert eine der brillantesten rhetorischen Fallen der Antike. Er treibt die gesamte Menschheit moralisch in die Enge, entlarvt diese schonungslose Heuchelei und präsentiert am Ende eine Lösung.
Eine Lösung, die damals wie heute absolut radikal ist.
Okay, lass uns das mal entpacken. Paulus operiert hier ja am Anfang von Römer 2 mit einer ganz bestimmten antiken Debattiertechnik.
Ja, man nennt diese Technik die Diatribe.
Diatribe, okay.
Genau, das war ein Vorlesungs- und Debattierstil, der in der antiken Welt extrem populär war, besonders in den philosophischen Schulen der Stoiker, wie zum Beispiel bei Epiktet.
Und wie funktioniert das genau?
Also wenn man damals auf einem öffentlichen Platz oder in einer Synagoge sprach, konnte man sehr leicht durch Zwischenrufe aus dem Konzept gebracht werden.
Logisch, da war ja ordentlich was los.
Ja, und die Diatribe löst dieses Problem genial. Der Redner erfindet einfach einen imaginären Gesprächspartner. Einen Interlokutor.
Ah, okay.
Er wirft die schärfsten Gegenargumente dieses fiktiven Gegners selbst in den Raum und zerstört sie dann genüsslich im Voraus, bevor überhaupt jemand was sagen kann.
Weißt du, worauf mich das konzeptionell total erinnert?
Sag schon.
An ein modernes Rap-Battle.
Oh, okay. Der Vergleich gefällt mir.
Weil, wenn zwei Rapper gegeneinander antreten, gibt es diese bewährte Taktik, wo der eine die potenziellen Disses und Beleidigungen seines Gegners schon in seinen eigenen Text einbaut.
Er nimmt den Wind aus den Segeln.
Genau. Er sagt quasi, ich weiß, du wirst gleich sagen, dass mein letztes Album gefloppt ist und ich pleite bin, aber hier ist der Grund, warum das nicht zieht.
Und wenn der Gegner dann das Mikrofon bekommt, ist seine stärkste Waffe bereits entschärft. Er steht völlig mit leeren Händen da.
Exakt. Ist das bei Paulus das gleiche Prinzip?
In der antiken Rhetorik funktioniert das exakt nach demselben psychologischen Prinzip. Paulus hatte ja jahrelange Erfahrung in unzähligen, hitzigen Synagogendebatten gesammelt.
Der kannte seine Pappenheimer.
Absolut. Er kannte jeden einzelnen Einwand, jeden theologischen Fluchtweg, den sein Publikum nehmen würde, wirklich in- und auswendig.
Und er nimmt ihnen die Munition weg.
Richtig. Er baut einen klassischen Syllogismus auf, also eine logische Beweiskette. Er startet mit der Prämisse, ihr begeht Sünden.
Okay.
Die zweite Prämisse lautet dann, solche Sünden verdienen Gottes gerechtes Gericht.
Mhm.
Und die unausweichliche Schlussfolgerung, aus der sich der Zuhörer nicht mehr herauswenden kann, ist dann, ihr werdet diesem Gericht nicht entkommen.
Krass. Aber wenn ich mich da jetzt mal in die Zuhörer von damals hineinversetze, drängt sich mir eine kritische Frage auf.
Schieß los.
Ist das eigentlich ein faires rhetorisches Mittel? Ich meine, Paulus schiebt seinem fiktiven Gegner ja quasi genau die Worte in den Mund, die ihm am besten in den Kram passen.
Das ist ein guter Punkt.
Ist das nicht einfach nur geschickte Manipulation, um das Publikum in eine Ecke zu drängen?
Also auf den ersten Blick wirkt es extrem dominant, das stimmt. Aber man muss verstehen, auf welchem gemeinsamen Fundament Paulus und sein Publikum damals standen.
Was meinst du damit?
In der Antike, egal ob man jetzt im Judentum verwurzelt war oder aus der heidnisch-römischen Welt kam, da gab es einen absolut unverrückbaren Konsens.
Nämlich?
Eine höchste Gottheit muss absolut unparteilich richten. Das war der Goldstandard der Gerechtigkeit.
Ah, okay.
Paulus manipuliert sie also nicht wirklich, er nimmt sie einfach nur beim Wort. Er zwingt sie, die logischen Konsequenzen ihrer eigenen tiefsten Überzeugungen zu tragen.
Er nagelt sie auf ihre eigenen Werte fest.
Genau. Und um diese Unparteilichkeit architektonisch so richtig in den Köpfen zu verankern, nutzt er in den Versen 6 bis 11 eine chiastische Struktur, einen sogenannten Chiasmus.
Oha, bei dem Wort Chiasmus schrillen bei mir immer so leicht die Alarmglocken.
Warum das?
Naja, Dr. Kiener warnt in seiner Vorlesung ja selbst davor, dass manche Gelehrte dazu neigen, überall im Text geheime Muster zu sehen, ne?
Oh ja, das Phänomen gibt es definitiv.
Da werden dann zwei ähnliche Wörter in einem Absatz markiert und sofort wird so eine riesige theologische Verschwörungstheorie daraus gestreckt.
Diese Skepsis ist auch absolut berechtigt. Oft wird da maßlos überinterpretiert. Aber in diesem spezifischen Abschnitt hier bei Paulus, da ist das Muster einfach zu perfekt, um Zufall zu sein.
Okay, wie sieht dieses Muster aus?
Ein Chiasmus ist so eine umgekehrte Parallelstruktur, wie so ein symmetrisches Gebäude. Die Struktur ist A, B, C, B, A.
Das musst du mir aufschlüsseln.
Gerne. Paulus beginnt mit Punkt A. Gott vergilt jedem nach seinen Werken. Dann geht er zu Punkt B. Es gibt Herrlichkeit für die, die konstant Gutes tun.
Okay, A und B haben wir.
In der Mitte, also dem Kernstück C, platziert er dann den harten Kontrast. Zorn und Leid für die Ungehorsamen.
Aha.
Und dann baut er das Gebäude quasi spiegelverkehrt wieder ab. Zurück zu B, Herrlichkeit für die, die Gutes tun. Und er endet wieder bei A, dem Fundament, die absolute Unparteilichkeit Gottes.
Wahnsinn, diese Symmetrie ist wie so eine gedankliche Zwangsjacke. Man kann nicht an einer Seite ausbrechen, weil die andere Seite sofort wieder das Gleichgewicht hält.
Exakt, du entkommst der Logik nicht.
Wenn Gott also zwingend unparteiisch richtet, dann bringt das für das Publikum eine extrem unangenehme Dynamik mit sich, oder?
Absolut. Kena zitiert hier auch aus dem Alten Testament, Amos, Kapitel 3, und bringt auch Jesu Gleichnisse ins Spiel.
Welcher Kerngedanke steckt da dahinter?
Der Gedanke lautet: Wer mehr Offenbarung hat, wer das Gesetz Gottes genauer kennt, der wird nicht etwa bevorzugt behandelt,
sondern
nach einem viel strengeren Maßstab gerichtet. Jesus sagte ja sehr deutlich, dass der Knecht, der den Willen seines Herrn genau kannte und ihn trotzdem ignorierte, mit viel mehr Schlägen bestraft wird als der, der unwissend war.
Krass. Das heißt, privilegiertes Wissen bedeutet immer eine gesteigerte Verantwortung.
Genau so ist es. Für das damalige jüdische Publikum, das sich ja über Jahrhunderte hinweg über den Besitz der Tora definiert hatte, war das ein gewaltiger Paradigmenwechsel.
Das kann ich mir vorstellen.
Und für moderne Zuhörer, die vielleicht ihr Leben lang religiöse Traditionen gepflegt haben, ist es das immer noch. Das Gesetz ist kein VIP-Pass, der einen vor dem Gericht bewahrt. Es ist das Regelwerk, nach dem man strenger geprüft wird.
Moment, wenn wir das jetzt mal zu Ende denken.
Ja?
Wenn mehr Wissen automatisch ein strengeres Gericht nach sich zieht, dann ist es ja kompletter Wahnsinn, dass dieser imaginäre Gesprächspartner von Paulus genau mit diesem Wissen prahlt.
Richtig.
Er brüstet sich quasi damit, dass er einen viel schwereren Amboss um den Hals trägt, während er versucht, irgendwie im Wasser zu strampeln.
Ein tolles Bild, ja.
Das bringt uns doch direkt an den Kern des Problems. Es geht hier um massive Heuchelei.
Exakt. Paulus zielt direkt auf diesen spirituellen Hochmut ab. Wer das Gesetz studiert und andere darin belehrt, es aber im Verborgenen selbst bricht, der richtet einfach verheerenden Schaden an.
Wie veranschaulicht Dr. Kiener das?
Er vergleicht das sehr treffend mit frisch gebackenen Seminaristen, die von der theologischen Hochschule kommen.
Oh je.
Ja, die haben den Kopf voller Fachbegriffe, können jeden griechischen Text analysieren, aber sie verwechseln dieses akademische Wissen mit moralischer Reife.
Sie blicken dann auf die einfachen Leute herab.
Genau, obwohl ihr eigenes Leben vielleicht voller Brüche ist. Wissen ohne Transformation bläht einfach nur das Ego auf.
Und Paulus lässt es ja nicht nur bei so allgemeinen Vorwürfen bewenden, er greift da ja richtig tief in die Schmutzkiste.
Oh ja, das tut er.
Er wirft seinem fiktiven Gegenüber Tempelraub und Gotteslästerung vor. Ich meine, das waren keine Kavaliersdelikte, oder?
Überhaupt nicht. Für die heidnischen Römer war Tempelraub das absolute Tabu. Und für das Judentum war die Entweihung des Namens Gottes die schwerstmögliche Sünde, die man begehen konnte.
Warum wählt Paulus genau diese extremen Vorwürfe?
Er spielt hier auf ganz konkrete historische Skandale an, die das gesellschaftliche Klima in Rom total vergiftet hatten.
Was war da los?
Der jüdische Historiker Josephus berichtet von einem Vorfall. Ein jüdischer Scharlatan trat in Rom auf und gab sich als frommer Lehrer der Gesetze des Mosia aus.
Okay, und was hat er gemacht?
Er gewann das Vertrauen hochgestellter römischer Frauen und beutete diese unter dem Deckmantel der Religion massiv finanziell aus. Als das aufflog, war der Skandal natürlich perfekt.
Das muss man sich mal auf unsere heutige Zeit übersetzen.
Wie würdest du das vergleichen?
Das wäre, als würde so ein weltbekannter moralischer Influencer, der Millionen Follower hat und ständig Bücher über radikale Ehrlichkeit und ethischen Minimalismus verkauft, heimlich Spendengelder in die eigene Tasche wirtschaften.
Um vielleicht seine Spielsucht zu finanzieren, ja.
Genau. Und der Kaiser damals, Tiberius, war ja so außer sich über diesen Betrug, dass er als Kollektivstrafe kurzerhand die gesamte jüdische Gemeinde aus Rom vertreiben ließ.
Eine unglaubliche Eskalation.
Total.
Und genau dieses historische Trauma schwingt mit, wenn Paulus in seinem Text plötzlich den Propheten Jesaja zitiert. Er sagt, der Name Gottes wird euretwegen unter den Heiden gelästert.
Krass.
Wenn das Verhalten derjenigen, die sich als Repräsentanten Gottes sehen, so extrem im Widerspruch zu ihrer eigenen Lehre steht, dann wird ja nicht nur der Einzelne diskreditiert.
Sondern alle.
Die gesamte Glaubensbewegung, ja Gott selbst, wird in den Augen der Außenstehenden in den Schmutz gezogen.
Was uns unweigerlich zu dem wohl sensibelsten und kontroversesten Thema der damaligen Zeit führt.
Du meinst den Konflikt zwischen äußeren Markern und der inneren Realität?
Ganz genau. Konkret geht es um die Beschneidung. China liefert hier einen historischen Hintergrund aus der Makkabäerzeit, der wirklich tief unter die Haut geht.
Das ist nichts für schwache Nerven, ja.
Um zu verstehen, warum Paulus' Worte so provokant waren, müssen wir echt begreifen, wie extrem aufgeladen dieses körperliche Zeichen war, oder?
Absolut. Die Beschneidung war damals nicht einfach nur eine kleine religiöse Tradition. Unter der Herrschaft des Seleukidenkönigs Antiochus IV. Epiphanes, so rund 160 Jahre vor Christus, gab es den Versuch, die jüdische Religion gewaltsam auszulöschen.
Okay.
Es war strengstens verboten, Jungen zu beschneiden. Mütter, die aus Treue zu Gottes Bund ihre Babys dennoch beschneiden ließen, wurden gefasst und samt ihrer Säuglinge grausam von der Stadtmauer Jerusalems in den Tod gestürzt.
Oh mein Gott.
Ja, das Zeichen der Beschneidung war buchstäblich mit dem Blut von Märtyrern getränkt. Es war das ultimative Identitätsmerkmal, für das man bereit war zu sterben.
Wahnsinn. Aber auf der anderen Seite gab es ja auch den entgegengesetzten extremen Druck, ne?
Richtig. Die griechische Kultur war damals die absolute Leitkultur. Das Zentrum des sozialen und politischen Aufstiegs war das Gymnasium.
Und da gab es einen Haken.
Genau. Wer in der Gesellschaft etwas werden wollte, musste an den griechischen Sportspielen teilnehmen. Und die fanden traditionell völlig nackt statt.
Das heißt, jeder konnte sehen, wer beschnitten war und wer nicht.
Exakt. Kena beschreibt, dass der soziale Druck, nicht als barbarisch aufzufallen, so immens war, dass manche Juden extrem schmerzhafte chirurgische Eingriffe über sich ergehen ließen, um ihre Beschneidung äußerlich rückgängig zu machen.
Autsch.
Epispasmus nannte man das. Es war eine regelrecht verzweifelte Sehnsucht nach Assimilation.
Das zeigt uns wirklich, in was für einem Spannungsfeld sich die Menschen da bewegten. Es ging um Leben, Tod, sozialen Status und tiefste religiöse Identität.
Ja, das war extrem aufgeladen.
Und in genau diese hochexplosive Gemengelage tritt Paulus hinein und sagt, dieses äußere Zeichen, für das eure Vorfahren von der Mauer geworfen wurden, für das andere soziale Ausgrenzung erlitten haben.
Dieses Zeichen ist vor dem Richterstuhl Gottes absolut wertlos.
Krass.
Wenn nicht gleichzeitig das Herz beschnitten ist, also wenn der innere Gehorsam fehlt, bringt das alles nichts.
Da muss ich jetzt aber wirklich mal reingrätschen, denn das klingt für mich nach einem massiven logischen Problem.
Okay, leg los.
Wenn Paulus argumentiert, dass Heiden, die das Gesetz gar nicht kennen, durch ein innewohnendes Naturgesetz oder durch ihr Gewissen von sich aus das moralisch Richtige tun können, und wenn diese ganzen äußeren Zeichen eigentlich nichts bringen, macht er dann das gesamte historische, mosaische Gesetz nicht komplett überflüssig? Wozu hat Gott sich dann überhaupt die Mühe gemacht, das alles auf Steintafeln zu schreiben?
Das ist der perfekte Einwand. Und es ist exakt der Einwand, den Paulus von seinen Gegnern erwartet hat.
Okay, und wie löst er das?
Um das zu klären, nutzt China ein sehr starkes Bild. Wir müssen das Gesetz, egal ob jetzt das Naturgesetz im Gewissen oder das geschriebene Gesetz des Mose, wie ein medizinisches Diagnosegerät betrachten. Etwa eine MRT. Hast.
Das macht Sinn.
Aber, und das ist der springende Punkt, das MRT-Gerät hat keinerlei therapeutische Kraft. Es kann dich nicht heilen.
Ah.
Es transformiert das menschliche Herz nicht. Es stellt wirklich nur den Ist-Zustand fest.
Wenn das Gesetz also nur die Diagnose stellt, aber nicht heilt, dann stellt sich doch unweigerlich die Frage nach dem Sinn des Ganzen. Hatte das Judentum dann überhaupt noch einen Wert?
Das wurde Paulus oft gefragt. Hat Gott sein Versprechen an dieses Volk gebrochen?
Ja, indem er ihnen ein Werkzeug gab, das sie letztlich nur verurteilt.
Paulus weist diesen Gedanken ganz weit von sich. Der Wert des Judentums war in seinen Augen unermesslich. Sie waren es, denen die Orakel Gottes, also die klare, unmissverständliche Offenbarung, anvertraut wurde.
Sie tappten also nicht im Dunkeln?
Richtig. Was Paulus hier betreibt, ist eine Theodizee, also die Verteidigung der Gerechtigkeit Gottes. Er argumentiert, wenn ein Mensch den Bund bricht, macht das Gott nicht zu einem Lügner. Im Gegenteil.
Gottes Treue zeigt sich darin, dass er konsequent bleibt.
Genau. Paulus verweist auf Psalm 51, das tiefe Reuegebet von König David, und auf Psalm 116. Er zeigt auf, dass Gott selbst dann vollkommen gerecht ist, wenn er sein eigenes, auserwähltes Volk für dessen Ungehorsam bestrafen muss.
Die Diagnose am Ende lautet also, alle stecken tief in der Sünde. Keiner ist ausgenommen.
Niemand.
Dr. Kina illustriert diese universelle menschliche Schwäche ja mit einer so herrlichen Geschichte aus der rabbinischen Tradition über den berühmten Rabbi Akiba.
Oh ja, die Geschichte ist großartig.
Die geht so. Der Satan wollte beweisen, dass kein Mensch unfehlbar ist. Er verkleidete sich als atemberaubend schöne Frau und kletterte auf eine extrem hohe Palme.
Was an sich schon ein völlig absurdes Bild ist.
Total. Und was macht Rabbi Akiba? Dieser absolute Inbegriff an Weisheit und Frömmigkeit.
Er verliert komplett den Verstand.
Er verliert den Verstand und klettert dieser Frau auf die Palme hinterher. Als er oben ankommt, nimmt der Satan seine Verkleidung ab und sagt ihm voll ins Gesicht, wenn dein Ruf im Himmel nicht so exzellent wäre, hätte ich dich jetzt in den Tod stürzen lassen.
Die Moral ist schmerzhaft klar, ne? Wenn selbst ein Rabbi Akiba fällt, dann gibt es wirklich niemanden, der von Natur aus immun gegen Sünde ist.
Um diese theologische Totaldiagnose biblisch zu untermauern, wendet Paulus in Römer 3 dann so eine faszinierende rabbinische Auslegungsmethode an, richtig?
Ja, die nennt sich Gezer HaShava. Er nimmt verschiedene Zitate aus den Psalmen und den Propheten, die auf den ersten Blick aus völlig unterschiedlichen Kontexten stammen.
Und dann?
Dann verknüpft er sie über gemeinsame Schlüsselworte zu einem einzigen durchschlagenden Argument.
Das ist wie bei einem genialen DJ am Mischpult.
Wie meinst du das?
Stell dir vor, der DJ nimmt isolierte Samples, also kleine Gesangsfetzen oder Beats, aus 5 völlig verschiedenen Songklassikern. Er legt sie übereinander, synchronisiert das Tempo und plötzlich entsteht ein komplett neuer, in sich geschlossener Track.
Mit einer ganz eigenen, mächtigen Botschaft. Ein sehr passendes Bild.
Paulus samplet hier gewissermaßen die menschliche Anatomie aus dem Alten Testament, oder?
Exakt, er samplet Körperteile. Er spricht über die Augen, die keine Gottesfurcht haben. Er spricht über die Füße, die schnell dabei sind, Blut zu vergießen.
Mhm.
Und ganz besonders fokussiert er sich auf den Mund, die Zunge und den Rachen, den er drastisch als ein offenes Grab bezeichnet.
Warum diese anatomische Präzision?
Weil Sünde für Paulus kein abstraktes philosophisches Konzept ist. Sünde materialisiert sich durch unseren Körper.
Ah, verstehe.
Sie wird durch das, was wir sagen, wohin wir gehen und was wir anschauen, zur Realität. Am Ende dieses rhetorischen Tracks bleibt dann nur noch Stille. Jeder Mund wird gestopft.
Der gesamte Gerichtssaal verstummt,
genau.
Weil wirklich jede Ausrede zerstört ist.
Genau so ist es.
Aber das bringt uns doch in eine extrem verzweifelte Lage.
Warum?
Naja, wenn das MRT-Gerät, also das Gesetz, mir glasklar zeigt, dass ich eine tödliche Krankheit habe und jedes meiner Körperteile befallen ist,
ja,
dann nützt mir die reinste Diagnose nichts. Ich sitze im Behandlungszimmer, der Arzt sagt mir, dass ich sterben werde und verlässt den Raum. Wie überlebe ich das? Wo ist das Heilmittel?
Und genau an diesem Punkt, wo die Verzweiflung am größten ist, ab Römer 3, Vers 21, öffnet Paulus die Tür zur Therapie.
Okay.
Er präsentiert die ultimative Lösung. Die Gerechtigkeit Gottes, die unabhängig von den Werken des Gesetzes existiert.
Was meint er mit Werken des Gesetzes?
Er meint genau diese Versuche, sich durch Speisevorschriften, Beschneidung oder moralische Kraftakte selbst zu kurieren. Das Heilmittel kommt nicht aus uns selbst.
Hier wird es jetzt wirklich interessant. Denn bei der Beschreibung dieses Heilmittels stoßen wir auf eine Debatte, die auf den ersten Blick wirkt wie absolute Erbsenzählerei.
Du spielst auf die Grammatik an.
Ganz genau. Es geht um einen einzigen, winzigen grammatikalischen Fall im Griechischen in Vers 22. Den Genitiv.
Oh ja, ein großes Streitthema.
Dr. Kiener diskutiert ja ausgiebig den Unterschied zwischen dem subjektiven Genitiv und dem objektiven Genitiv. Bevor wir da in die Grammatik eintauchen, verändert so ein winziges Detail wirklich das Fundament der Aussage?
Also es verändert die gesamte Perspektive darauf, wie Rettung funktioniert.
Okay, erklär mal.
Um das begreifbar zu machen, lass uns ein Bild verwenden. Stell dir vor, du stehst auf einer hohen Mauer und lässt dich rückwärts fallen. Ein klassischer Trustfall.
Okay, ich falle.
Unten steht jemand, der dich auffangen soll. Wenn wir den Text mit dem subjektiven Genitiv übersetzen, wie es Gelehrte wie N.T. Wright tun, dann heißt es, Rettung kommt durch die Treue von Jesus Christus.
Aha.
Das bedeutet, der gesamte Fokus liegt auf der unfassbaren Stärke der Arme der Person, die dich auffängt. Es geht allein um das, was Jesus getan hat, seine Treue zum Plan Gottes, unabhängig von deinem eigenen mentalen Zustand beim Fallen.
Okay, das leuchtet ein. Der Fokus liegt zu 100% auf Christus als handelndem Subjekt. Und wie sieht die andere Option aus?
Die andere Option ist der objektive Genitiv. Das ist die Übersetzung, für die sich Dr. Kiener, aber auch Reformatoren wie Martin Luther stark machen.
Und wie lautet die?
Hier wird übersetzt, Rettung kommt durch den Glauben an Jesus Christus.
Ah, okay.
In unserem Trustfall-Beispiel verschiebt sich der Fokus nun auf dich, den Fallenden. Es geht um deine aktive Entscheidung, dich fallen zu lassen, dein Vertrauen, dein Glauben, bei dem Jesus das Objekt ist, auf das du dich richtest.
Warum entscheidet sich keiner denn so vehement für diese zweite Variante, also den Glauben an Jesus?
Zum einen wegen des unmittelbaren Kontexts. Paulus baut hier einen direkten Kontrast zu den Werken des Gesetzes auf. Die Logik lautet, du wirst nicht durch dein Tun gerettet, sondern durch dein Vertrauen.
Es geht also um die Haltung des Menschen.
Richtig. Und zum anderen gibt es ein starkes statistisches Argument. Das entsprechende Verb für Glauben taucht im Römerbrief über 40 Mal auf. Und in fast all diesen Fällen ist Jesus unbestreitbar das Objekt dieses Glaubens.
Okay, das ist ein starkes Argument.
Diese grammatikalische Nuance mag winzig erscheinen, aber sie zeigt, wie chirurgisch präzise Paulus formuliert hat, um festzuhalten. Die Medizin wirkt nur, wenn der Patient aktiv vertraut.
Bevor wir den Bogen schließen, müssen wir noch ganz kurz auf Vers 23 schauen. Diesen extrem bekannten Satz, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren.
Ein sehr zentraler Vers, ja.
Keiner Köhner geht hier kurz auf die Zeitform ein, den Aorist. Um das Konzept dahinter zu verstehen, kann man sich ja den Unterschied zwischen einem einzelnen Schnappschussfoto und einer fortlaufenden Videoaufnahme vorstellen, ne?
Genau. Manchmal wird der Aorist im Griechischen genutzt, um eine einzelne, abgeschlossene Handlung in der Vergangenheit zu beschreiben. Wie so ein einmaliges Foto.
Und wie deuten das manche Gelehrte dann?
Einige deuten diesen Vers deshalb so, als würde Paulus hier nur auf Adams ersten Sündenfall im Garten Eden blicken.
Als wäre die Sünde nur das Erbe eines historischen Moments.
Richtig. Aber Kiener argumentiert überzeugend, dass der Aorist hier eher zusammenfassend gemeint ist. Es ist nicht nur das eine Foto von Adam, es ist das riesige, kollektive Foto der gesamten Menschheitsgeschichte.
Also wir alle.
Wir alle. Ob mit dem Gesetz des Mose aufgewachsen oder mit dem Naturgesetz im Gewissen, wir haben aktiv dazu beigetragen. Wir alle haben unsere von Gott gegebene Bestimmung verfehlt.
Die Diagnose der totalen moralischen Unfähigkeit gilt also für den religiösen Gelehrten genauso wie für den unwissenden Heiden?
Absolut. Und genau deshalb ist die Medizin, also das unverdiente Geschenk der Gerechtigkeit durch Vertrauen, auch für alle identisch.
Was für eine intellektuelle Reise. Fassen wir das Bild für dich, unseren Zuhörer, noch einmal zusammen. Paulus hat die Türen des Gerichtssaals verschlossen und das Spielfeld komplett eingeebnet.
Da ist nichts mehr mit Ausreden.
Eben. Egal welche moralischen Maßstäbe wir anlegen, ob religiöse Tora oder unser eigenes inneres Gewissen, das Ergebnis des MRT-Scans bleibt dasselbe. Wir scheitern an unseren eigenen Ansprüchen.
Das Gesetz funktioniert wie ein Spiegel.
Genau. Ein Spiegel, der uns schonungslos zeigt, wie schmutzig unser Gesicht ist. Aber ein Spiegel ist eben kein Waschbecken. Er kann den Schmutz nicht abwaschen. Jeder Versuch, uns durch äußere Zugehörigkeit, intellektuelles Wissen oder so religiösen Stolz über andere zu erheben,
ist am Ende nichts anderes als die Heuchelei, die Paulus so messerscharf zerlegt hat. Es ist die völlige Demontage der menschlichen Selbstrechtfertigung. Niemand steht auf einer höheren Stufe.
Es bringt uns zu einem Gedankenexperiment für dich als Zuhörer, das die antike Welt des Paulus direkt in unsere heutige Realität holt. Wir mögen heute vielleicht glauben, dass wir alte religiöse Gesetze und Rituale hinter uns gelassen haben.
Aber haben wir wirklich aufgehört, nach dem Prinzip der Selbstrechtfertigung zu leben?
Eben. Denk mal an unsere modernen, säkularen moralischen Codes. Von der Cancel Culture im Internet bis hin zu den unerbittlichen Anforderungen an sprachliche und ideologische Reinheit in unseren sozialen Blasen.
Wir haben das antike Gesetz quasi einfach durch neue, selbstgemachte Gebote ersetzt.
Ganz genau. Egal aus welchem politischen Lager man kommt. Und die unbequeme Frage, die wir aus diesem Text mitnehmen müssen, lautet: Tappen wir heute nicht exakt in dieselbe Falle wie der fiktive Gesprächspartner von Paulus?
Sehr gut möglich.
Wir richten andere gnadenlos und öffentlich auf Social Media. Wir fordern Konsequenzen für jeden Fehltritt und scheitern doch heimlich, im Verborgenen, an denselben hohen moralischen Maßstäben.
Wenn der MRT-Scan zeigt, dass wir alle die gleiche Krankheit haben, ergibt es einfach keinen Sinn, dem Sitznachbarn im Wartezimmer vorzuwerfen, dass er hustet.
Besser kann man es nicht sagen. Wir danken dir, dass du uns auf dieser intensiven Textanalyse begleitet hast. Bleib neugierig, hinterfrage immer auch deine eigenen Prämissen und wir hören uns bei der nächsten tiefen Bohrung.